Halbleere Autofabriken, Gewinnwarnungen und Entlassungswellen bei den Unterlieferanten. Die deutsche Automobilindustrie und mit ihr deren österreichische Zulieferer stehen vor der schwersten Krise der letzten Jahrzehnte. Und nicht nur bei Volkswagen stellt sich jetzt die Frage, wie viel Deutschland können sich Autohersteller in Zukunft eigentlich noch leisten? Autostandort Europa, reicht die Produktivität noch zur Produktion von Volumensfahrzeugen? Magna Steyr und BMW, Continental bremst die Bayern, die Grazer sollen jetzt Gas geben. Und Innovation bei Infineon, das Chipwunder aus Villach. Außerdem Thema heute, wie eine grünere Produktpalette in der Industrie Umsätze, die wegbrechen, schon in naher Zukunft zurückbringen könnte. Zu Gast im Studio dazu Ottmar Schwarz von Simon Kucher und Partner. Und damit herzlich willkommen zu den Industriemagazin News. An der Börse wird Zukunft gehandelt und wie Anleger derzeit die Zukunft der deutschen Automobilindustrie sehen, lässt sich am Aktienkurs von Volkswagen ablesen. Um fast zwei Drittel ist der Börsenwert von VW in den letzten drei Jahren geschrumpft. Die Marktkapitalisierung des nach Umsatz 11. größten Unternehmens der Erde ist derzeit erschreckend niedrig. Obwohl der Absatz zuletzt durchaus befriedigend und die Ertragszahlen in Summe zumindest nicht alarmierend waren, preisen Anleger zunehmend ein Szenario ein, in dem die Wolfsburger nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Über die Gründe dafür ist in den letzten Tagen viel gesagt worden. Der Konzern ist zu aufgebläht, wenn der Mitbewerber Toyota im Vorjahr mit halb so vielen Angestellten ein Fünftel mehr Autos produziert hat. Die Produktpalette ist zu unattraktiv und teuer, wenn der einstige Marktführer VW in China trotz massiver Präsenz im E-Auto-Bereich kein Rad auf die Straße bekommt. Und die bisherige Praxis, deutsche Strukturen von effizienten Werken in Ost- und Südeuropa querfinanzieren zu lassen, gerät an ein Ende, wenn der Export aus Europa durch den schärferen globalen Wettbewerb wegbricht. Jetzt wird folgerichtig bei Volkswagen vor allem in Deutschland gespart. Und das wird vorerst einmal sehr teuer. Allein im 4. Quartal wird Volkswagen rund 4 Milliarden Euro an Rückstellungen bilden müssen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Damit seien aber nur die derzeit absehbaren und zurechenbaren Kosten für die Schließung von bis zu 3 Werken und den Abbau von 15.000 Mitarbeitern gedeckt. Eine Maßnahme, die manchen deutschen Autobauern auch noch bevorstehen könnte und bei den vielen Zulieferern schon im Gange ist.
Wer wissen will, wie es der Automobilindustrie im deutschsprachigen Raum geht, muss nur einen Blick nach Graz werfen. Bei Magna Steyr werden seit 120 Jahren Autos gefertigt. Beginnend mit der Steyr Baby in den 1930ern oder dem legendären Puch 500 wandelte sich das Unternehmen in den 1970er Jahren zum Auftragsfertiger für ganze Fahrzeuge großer Automarken. Mercedes, BMW und Volkswagen lagern Teile ihrer Serienentwicklung und die Produktion ganzer Modellreihen nach Graz aus. Derzeit herrscht in Graz jedoch Alarmstimmung. Nur noch 40.900 Fahrzeuge wurden im ersten Halbjahr hier gefertigt. Nach 60.800 Stück im nicht wirklich rekordverdächtigen ersten Halbjahr 2023. Viel schlimmer jedoch, die Auftragsvolumina werden in den kommenden Monaten deutlich sinken. Noch dieses Jahr läuft die Produktion für den Jaguar E-Pace und I-Pace aus. Der BMW Z4 und der Toyota Supra werden noch bis Anfang 2026 produziert. Neuaufträge, die angesichts der Vorlaufzeiten von 1 bis 2 Jahren längst in der Pipeline sein müssten, sind nicht in Sicht. Zuletzt ist die geplante Produktion des Fisker Ocean und des Elektrogeländewagens Fusilier des britischen E-Auto-Startups Ineos, die beide in Graz mitentwickelt wurden, weggebrochen. Wir haben die Mannschaft darauf eingestellt, dass die nächsten 3 Jahre sehr schwierig werden, sagt Roland Prettner, Geschäftsführer von Magna Steyr. Und seine Worte können für die gesamte deutsche und österreichische Automobilindustrie gelten. Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselbranche im deutschsprachigen Raum. 770.000 Menschen arbeiten in der deutschen Automobilindustrie, 75.000 in der österreichischen. Gemessen am Umsatz ist sie mit Abstand die größte Industriebranche in Deutschland. 17% der deutschen Exporte entfielen laut Statistischem Bundesamt 2023 allein auf Autos und Teile. In den meisten steckt Wertschöpfung aus Österreich. Doch die Konzerne stecken in der Krise. Erstmals seit 30 Jahren könnte es bei Volkswagen zu betriebsbedingten Kündigungen und Werksschließungen kommen. Das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein. Die deutschen Hersteller kämpfen mit schwachen Absatzzahlen und den hohen Kosten. Nicht nur für den Umstieg auf den E-Betrieb. Das lässt die Gewinne wegschmelzen. Volkswagen meldete im ersten Halbjahr 14% weniger Überschuss, bei BMW ging es um fast 15% nach unten, bei Mercedes-Benz um fast 16%. Alle drei mussten ihre Gewinnziele für das Gesamtjahr bereits kappen, zuletzt BMW am Dienstag. Einer der Gründe: die Industrie baut mit hohem Personalaufwand viel weniger Autos als früher. Im Schnitt waren die deutschen Werke von Volkswagen, BMW, Mercedes und Co. im vergangenen Jahr nur zu etwas mehr als zwei Drittel ausgelastet. 6,2 Millionen Autos pro Jahr könnten alle Standorte zusammen ausliefern. Geschafft wurden 2023 nur gut 4,1 Millionen. Während die Produktion 23% unter früheren Höchstwerten liegt, ist die Anzahl der Beschäftigten in den letzten 10 Jahren nur um 8% geschrumpft. Die Geschichte Ford Fiesta erzählt die Geschichte der deutschen Hersteller von preiswerten Volumensfahrzeugen. Über 20 Millionen der bezahlbaren Kleinwagen wurden in den vergangenen 47 Jahren in Köln gebaut. Das Ford-Werk in Köln galt als produktivstes Autowerk Europas. Fast 25.000 Angestellte zählten die Ford-Werke in Köln und Saarlouis noch 2018. Heute sind es nur noch 13.000. Die Produktion des Fiesta wurde bereits im Vorjahr eingestellt. Angesichts der hohen Deckungsbeiträge am Standort in Deutschland war die Produktion des preiswerten Massenfahrzeugs einfach nicht haltbar. Die Produktivität der deutschen Standorte reicht nicht, um die hohen Lohnkosten zu kompensieren, sagt Herbert Dies, der bis vor 2 Jahren Chef des VW-Konzerns war, in einem Interview mit der Deutschen Wirtschaftswoche. Nachsatz und auch in der Verwaltung sei viel Potenzial für Optimierung. Fest steht, hätte Volkswagen keine effizienten Werke in Ost- und Südeuropa, hätte so manches VW-Werk in Deutschland das Schicksal von Ford in Köln schon längst ereilt. Wie viel deutsche Produktion können sich Autohersteller, besonders jene von Volumensfahrzeugen, eigentlich noch leisten? Die Wahrheit scheint zu sein, in Deutschland können eigentlich nur noch Premium-Fahrzeuge hergestellt werden. Bei den Automobilzulieferern mit noch etwa 270.000 Beschäftigten in Deutschland, 2018 waren es etwa 311.000, ist die Krise längst angekommen. Schließlich bestellen die Autobauer nach Auftragslage. Fast 60% aller Zulieferer planen derzeit Stellenabbau. So hat ZF angekündigt, bis Ende 2028 in Deutschland 14.000 Stellen zu streichen. Das als Dübellieferant bekannte Unternehmen Fischer geht davon aus, dass die bisher profitable Autosparte in Zukunft Verlust macht und verkaufte den Unternehmensanteil an einen Private Equity Investor. Der Reifenhersteller Continental will sich von seiner ganzen Autosparte trennen. Das Zuliefergeschäft von Continental war seit langem unrentabel, aber die Zukunftsaussichten würden immer trüber, wie CEO von Continental in einem Interview mit der Deutschen Wirtschaftswoche zuletzt einräumte. Keiner wisse heute, welche Autos in den kommenden Monaten produziert würden, weil die Nachfrage nicht klar ist, so der Continental-Chef. Im vergangenen halben Jahr sei vor allem am chinesischen Markt sehr viel passiert. Continental habe Anpassungsdruck, der neben den Kosten auch deutlich kürzere Technologiezyklen mit sich bringt. So ist es neben der Wettbewerbsfähigkeit bei den Kosten am Standort vor allem die Fähigkeit zur schnellen Anpassung, die derzeit dem Autostandort fehlt. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey dauert die Entwicklung eines Autos in China nur halb so lange wie in Europa, und zwar auf allen Stufen der Wertschöpfungskette. Während früher für ein neues Autoprojekt 5 bis 6 Jahre Planung angesetzt wurden, braucht etwa der chinesische E-Auto-Hersteller BYD derzeit nur noch 2 Jahre, um ein neues Automodell zu entwickeln. Deutsche und österreichische Unternehmen kommen mit diesen Entwicklungszeiten nicht mit. Wie auch der ehemalige Asien-Pazifik-Vorstand des Zulieferers ZF einräumt. Beim Antriebsstrang lag die Entwicklungszeit früher bei 3 bis 4 Jahren, so Stefan Schmuckmann. In China erfahren wir, dass man in 1,5 Jahren eine Lösung haben sollte. Auch die Zulassungszahlen zeigen das. Während alle deutschen Hersteller bisher rund 180 E-Modelle anbieten, bringen die Chinesen jährlich 70 neue auf den Markt. Klar ist, auf den Export von Autos, bisher der Treiber von Entwicklungen in der deutschen Automobilindustrie, wird man in Zukunft nicht mehr zählen können. Von den 4,1 Millionen Autos, die im Vorjahr in Deutschland produziert wurden, gingen rund 3/4 ins Ausland. Doch die Gewichte im Weltmarkt verschieben sich. Während die angestammten Märkte in Europa und Nordamerika schrumpfen, gibt es hohe Zuwächse in China und Indien, die jedoch immer öfter von örtlichen, sehr oft chinesischen Konkurrenten bedient werden. Die deutsche Automobilindustrie habe alle Chancen, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten, sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und einer der renommiertesten Ökonomen in unserem Nachbarland. Nachsatz, aber sie müssen sich neu erfinden. Vielleicht ist der Dammbruch, den Volkswagen derzeit mit der Aufkündigung der Beschäftigungssicherung und der möglichen Schließung deutscher Werke vollzieht, auch ein historischer Moment. Vielleicht fällt es Vorständen der Automobilindustrie jetzt leichter, auch unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Und vielleicht ist das der Anfang einer neuen Geschichte der deutschen Automobilindustrie.
Ja, die schlechten Nachrichten aus der deutschen Zulieferindustrie könnten ausgerechnet für ein österreichisches Unternehmen der Zulieferindustrie einen Lichtblick bedeuten. Das Magna Steyrwerk in Graz, das derzeit mit starken Auslastungsproblemen kämpft, soll die Nachbesserung jener mehrerer 10.000 Stück der Fünfer, der Siemer und der SUV-Modelle von BMW übernehmen, die mit dem neuen Bremssystem von Continental ausgestattet wurden. Zur Erinnerung, die Bayern kämpfen seit dem Frühjahr mit dem neuartigen Brake-by-Wire-Bremssystem von Conti. Es wurde bisher in 1,5 Millionen Fahrzeugen verbaut, 320.000 Stück davon sind noch unverkauft. Die Grazer sollen sich jetzt um jene unverkauften Autos kümmern und sie haben im Nachbessern Erfahrung. Erst kürzlich wurden Minimodelle aus China dort technisch abgegradet. Für BMW ist der Rückruf eine sündteure Angelegenheit. Alleine die Gewährleistungskosten für die Bremssysteme beziffern die Bayern auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Von 12. bis zumindest den 17. September standen zudem die Bänder im Werk Dingolfing zur Gänze still. Das wirkt sich jetzt auch auf den Gewinn aus.
Der Autobauer BMW kappt wegen Problemen mit einem Bremssystem des Zulieferers Continental und der anhaltenden Flaute auf dem chinesischen Markt seine Prognose. Beim Absatz werde nunmehr ein leichter Rückgang erwartet, teilte das Unternehmen mit. Bisher hatten die Münchner ein leichtes Plus vorhergesagt. Die Gewinnmarge im Autogeschäft soll mit 6-7% nun niedriger ausfallen als die erwarteten 8-10%. Bei dem technischen Problem geht es um das integrierte Bremssystem, kurz IBS, von Continental. Nach BMW-Angaben zufolge sind mehr als 1,5 Millionen Autos betroffen. 1,2 Millionen seien bereits an die Kunden übergeben worden. Rund 320.000 Fahrzeuge befinden sich noch beim Hersteller und können zunächst nicht ausgeliefert werden. Dies dämpfe den Absatz im zweiten Halbjahr und beeinflusse die Bilanz, erklärte BMW. Die Zusatzkosten bezifferte der Konzern auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Allerdings dürfte BMW Schadenersatz fordern, um zumindest einen Teil der Kosten an Continental weiterreichen zu können. Auch der chinesische Markt ziehe nicht so an, wie erwartet, erklärte der Konzern. Trotz staatlicher Stützungsmaßnahmen halte die Kaufzurückhaltung an. Zuletzt hatten auch andere deutsche Autobauer wie Mercedes und Volkswagen die Schwäche in China zu spüren bekommen. Der Landmaschinenhersteller Pöttinger mit Hauptsitz in Griskirchen in Oberösterreich hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen massiven Umsatzrückgang von 641 Millionen auf 491 Millionen Euro hinnehmen müssen. Der Personalstand wurde gehalten, auch wenn zwischenzeitlich 200 Angestellte arbeitslos gemeldet worden waren. Das Unternehmen hatte in den beiden vorigen Geschäftsjahren Umsatzsprünge von plus 25 bzw. plus 27% verzeichnet, was den Einbruch etwas relativiert. Trotzdem scheinen die Aussichten für die Zukunft unklar. Wir holen derzeit die Aufträge für das kommende Jahr ein. Nach dieser Phase werden wir ein besseres Bild davon haben, wie das eben begonnene Geschäftsjahr verlaufen wird, sagt Gregor Dietachmeier, Sprecher der Geschäftsführung Pöttinger. Wegen der Umsatzrückgänge hatte Pöttinger im Sommer 200 seiner 1200 Angestellten an den Standorten im Bezirk Griskirchen für einige Wochen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet. Diese Maßnahme wurde aber wieder beendet. Weltweit beschäftigt Pöttinger zum Stichtag 2216 Angestellte. Diese Zahl stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr sogar um 50. Die Exportquote liegt bei 90%. Wichtigster Markt bleibe trotz deutlicher Umsatzrückgänge Deutschland, wo man zuletzt 18,2% des Gesamtumsatzes erwirtschaftete. Die Vorarlberger Doppelmayr-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2023/24 erstmals über 1 Milliarde Euro an Umsatz erzielt. Der Weltmarktführer im Seilbahnbau wuchs durch zahlreiche Großprojekte in Europa, Nordamerika und Asien. Der Vorarlberger Seilbahnbauer errichtet aktuell 5 städtische Seilbahnen in Lateinamerika. Neue Anlagen entstehen in Mexiko, Kolumbien und Chile. Bereits fertiggestellt ist das größte urbane Seilbahnnetz zwischen den Städten La Paz und El Alto in Bolivien. Neben urbanen Seilbahnen sind auch touristische Seilbahnen wie etwa die 2,7 Kilometer lange Achtergondelbahn im malaysischen Biosphärenreservat Penang Hill gefragt. Neben dem Bau von Bahnen ist Doppelmayr auch sehr aktiv im Betrieb und der Wartung. So wird sich das Unternehmen unter anderem um einen Cableliner kümmern, der unter dem Namen AirTrain Newark ab 2029 am Newark Liberty International Airport in New Jersey verkehren wird.
Bei all den negativen Meldungen aus der Industrie, derzeit besonders der Automobilindustrie, ist diese Nachricht besonders schön. Dem Halbleiterhersteller Infineon ist, wie in der Vorwoche bekannt wurde, ein echter Durchbruch in der Chipfertigung gelungen. Das Unternehmen schafft jetzt erstmals bestimmte Halbleiter stabil auf 300 mm großen Scheiben zu produzieren. Das bedeutet 2,3 mal mehr Chips, die auf einem größeren Wafer untergebracht werden können, als bei der bisherigen 200 mm Technologie. Verbaut werden diese in Zukunft auch in der Automobilindustrie. Und gelungen ist der Durchbruch am österreichischen Infineon-Standort in Villach. Dort wurde die Produktion stabil entwickelt und soll jetzt vorerst mal auch die Fertigung hochgefahren werden.
Bei der Massenproduktion hochmoderner Leistungshalbleiter aus Galliumnitrid ist dem deutschen Halbleiterhersteller Infineon in seinem Werk in Villach ein deutlicher Innovationsschritt gelungen. Die unter anderem für Elektroautos benötigten Chips sollen weitaus schneller und billiger produziert werden können. Der Markt hierfür werde bis zum Ende des Jahrzehnts ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar erreichen, so Infineon-Chef Jochen Hanebeck bei einer Telefonkonferenz. Von diesem Milliardenmarktvolumen will sich Infineon eine große Scheibe abschneiden. Wir wollen den Markt formen, so Hanebeck bei der Präsentation der neuen Technologie. Als weltweit erster Anbieter kann der Halbleiterhersteller in seinem österreichischen Werk in Villach Galliumnitrid-Chips auf Wafern mit 300 mm Durchmesser produzieren. Branchenstandard sei 150 bis 200 mm. Der Vorteil für Infineon dürfte größer sein, als er für den Laien erscheint. Aus einem 300 mm Wafer lassen sich 2,3 mal so viele Halbleiter herstellen als aus einer 200 mm Scheibe. Besonders erfreulich für Infineon, das in Villach entwickelte Verfahren erlaubt es, die Galliumnitrid-Halbleiter mit nur geringen Anpassungen auf den Anlagen herzustellen, mit denen derzeit klassische Siliziumchips gefertigt werden. Mithilfe von GaN-Chips können kleinere und leichtere Ladegeräte gebaut werden, wie etwa für Laptops und Smartphones oder Elektroautos. Auch in Solarstromanlagen oder beim Energiemanagement von Hochleistungsrechnern für künstliche Intelligenz kommen sie zum Einsatz. Der Galliumnitrid-Chip-Durchbruch kommt für Infineon in einer schwierigen Phase. Wegen einer schwächelnden Nachfrage aus der Automobil- und Ökostrombranche musste der Konzern in den vergangenen Monaten mehrfach die Umsätze und Gewinnziele korrigieren. Außerdem streicht Infineon tausende Stellen. Im Rahmen des bereits im Mai angekündigten Sparprogramms sollen konzernweit 1.400 von rund 58.000 Stellen abgebaut werden. Auch in Österreich fallen in den nächsten 2 Jahren 380 von insgesamt 6.000 Stellen weg.
Grüne Geschäftsmodelle, und wir sprechen hier nicht von Bäumen, Pflanzen oder Zertifikate zuzukaufen, um rechnerisch die eigene Ökobilanz aufzuhübschen. Grüne Geschäftsmodelle können gerade angesichts der schwierigen Konjunktursituation in der Industrie Umsätze, die heute wegbrechen, zurückholen. Wie Unternehmen von der Angebotslücke für CO2-freie oder CO2-reduziert produzierte Güter, die sich in den nächsten Jahren auftun wird, profitieren können, haben wir uns angesehen.
1,5 Milliarden Euro investiert der Linzer Stahlkonzern Voestalpine derzeit in ein klimafreundlicheres Angebot an Stahlprodukten. Das ist ganz schön viel Geld, mehr als 10% eines Jahresumsatzes der Voestalpine. Ausgegeben wird es für ein schon länger laufendes Pilotprojekt zur Herstellung von Stahl durch grünen Wasserstoff anstatt Kohle als Brennstoff. Außerdem wurden zusätzlich zwei Elektrolichtbögenöfen errichtet, die mit Strom statt Kohle Stahl produzieren. Stahl aus Strom ist deutlich teurer als die herkömmliche Herstellung in der Hochofenroute. Aber die Kalkulation wird für die Voestalpine trotzdem aufgehen, vor allem wenn man sich beeilt. Denn die Nachfrage nach grünem Stahl steigt stark und die Angebotslücke, also der Überhang von Nachfrage zum Angebot im Bereich Flachstahl, der CO2-reduziert hergestellt wird, wird bis 2030 auf 20 Millionen Tonnen jährlich ansteigen. Kranhersteller, die Automobilindustrie, Unternehmen der Windkraftindustrie, schon derzeit bessern 35 Kunden der Linzer ihre eigene CO2-Bilanz mit dem grünen Premium-Stahl auf. Die Voestalpine könnte schon jetzt weitaus mehr verkaufen, als derzeit produziert werden kann. Für viele Unternehmen stellt sich nicht die Frage, ob, sondern wann und in welchem Umfang in grüne Produkte investiert wird. Zwei Strategien sind dabei möglich. Als Vorreiterunternehmen, das Branchenstandards setzt und fehlende Regulierung vorantreiben und mitbeeinflussen kann. Als Brancheninnovatoren profitieren diese Unternehmen von ihrem Vorsprung und erzielen durch Spitzentechnologie einen nachhaltigen Kostenvorteil. Und sie legen fest, welche Kriterien grüne Lösungen in ihrer Branche zu erfüllen haben. Als Vorreiter kontrollieren Unternehmen den Zugang zu knappen Vorprodukten und den Entwicklungskapazitäten für neuartige Technologien. Auch in der Finanzierung tun sich Vorreiter leichter. Aber auch ein gemächlicherer Weg zur grünen Transformation der Produktpalette kann sich auszahlen. Fast Follower oder zu Deutsch Folgerunternehmen, das sich Marktanteile in einem wachsenden Markt sichern will. Folger lernen aus den Erfolgen und Fehlschlägen der Marktpioniere und minimieren so ihr eigenes Risiko bei der Produktakzeptanz und auch bei Greenwashing-Vorwürfen. Folger profitieren von geringeren F&E-Kosten und können dank ausgereifter Technologien und Best Practices optimierte Produkte entwickeln. Sie können Marktfeedback berücksichtigen und regulatorische Änderungen vorwegnehmen, was dem Unternehmen Agilität bringt. Folger verfolgen erzielte Fortschritte und bewerten ihre eigene Nachhaltigkeitsperformance im Vergleich zur Leistung von Marktführern. Marktorientiertes Benchmarking hilft in der Steuerung und um zukünftige Wachstumspotenziale mit größerer Gewissheit priorisieren zu können. Egal für welche Strategie man sich entscheidet, feststeht, Unternehmen, die Nachhaltigkeit in Produktwerte überführen können, wie das zum Beispiel die Voestalpine mit grünem Stahl tut, können grüne Preisaufschläge durchsetzen. Je früher, desto länger. Und gerade solche grünen Preisaufschläge sind in den aktuell schwierigen Märkten in vielen Branchen Gold wert.
Zum Thema zu Gast im Studio heute ist Ottmar Schwarz, Partner des Beratungsunternehmens Simon Kucher Partner. Hallo Herr Schwarz.
Hallo.
Wir haben es im Beitrag gehört, die Voestalpine sieht eine Angebotslücke nach grünem Stahl bis 2030, 35 und deshalb investiert man in Elektrolichtbogenöfen. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Treiber für Unternehmen, verstärkt auch auf nachhaltiges Wachstum zu setzen?
Ich glaube, das zeigt auch genau das Thema, warum die Voestalpine jetzt darauf setzt. Ich glaube, man muss Nachhaltigkeit als Wachstumschance auch identifizieren. Wir haben das selbst auch in Projekten im Aluminiumbereich gesehen, wo wir ebenfalls auch gesehen haben, dass bis 2030 die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigen wird. Und von dem her gibt es, ich sage jetzt mal, für klassische Industrieunternehmen zwei Möglichkeiten. Ja, das eine ist, ich habe ein Produktportfolio, was sehr viel CO2-Ausstoß verursacht. Das heißt, hier muss ich verstehen, was sind sozusagen auch die Reduktionsziele meiner Kunden und wie kann ich die sozusagen auch dahingehend beeinflussen. Wir sehen das im Stahlbereich. Sie haben die Voestalpine genannt. Ein klassischer Vorreiter hier ist H2 H2 Steel, ja, in Norwegen, in den Nordics, die hier ein Startup sind und sehr stark und sehr früh auf das Thema CO2-reduzierte Stahlproduktion gesetzt haben. Wir sehen die ganzen deutschen Stahlhersteller, die hier auch auf den Zug aufgesprungen sind. Wir sehen das aber auch beispielsweise in der Baustoffindustrie, wo man Cemex Heidelberger hier als sicher Vorreiter sehen kann, aber auch zum Beispiel in Österreich mit Wienerberger, mit dem neu hergerichteten Werk in Utendorf, wo eben der CO2-neutrale Ziegel produziert werden soll.
In welche Richtung sollten sich Unternehmen da fokussieren?
Grundsätzlich sollten sie sich darauf fokussieren, dass sie hier wirklich auch nicht einen grünen Anstrich des Unternehmens, einen grünen Brand, wenn man so will, eine grüne Marke herstellen wollen, sondern wirklich auf ein CO2-neutrales Produktportfolio setzen. Ja, also das heißt, ich sage immer ganz gern, specific products, not brands are king. Ja, also das heißt, ich muss hier wirklich ein zertifiziertes, nachhaltiges Produktportfolio als valide Alternative für meine Kunden bieten. Das kann aber auch zum Beispiel das Thema Geschäftsmodell sein. Also ich kann auch wirklich im Bereich Nachhaltigkeit, neue Geschäftsmodelle, alles was zum Beispiel Circular Economy, Service, Repair-Geschäft, also sprich länger sozusagen Produkte am Leben halten, weniger Verschwendung sozusagen, kann hier auch eine valide Option sein.
Was sind da die zentralen Erfolgsfaktoren auf dem Weg dorthin?
Also grundsätzlich gibt es hier sicherlich das Thema Produktportfolio, was ich schon genannt habe, zu nennen. Ich muss als Unternehmen mir überlegen, wie schaffe ich es, neben meinem Standardportfolio ein nachhaltiges Portfolio zu etablieren. Und da ist es ganz besonders wichtig zu sagen, es reicht nicht, ein nachhaltiges CO2-reduziertes Portfolio mit vielleicht schlechterer Qualität. Der Kunde, die Abnehmer, die wollen gleiche Qualität mit sozusagen der Nachhaltigkeit als zusätzliches Feature. Und ganz, ganz wichtig, es muss zertifiziert sein. Ich muss das nachweisen können. Ich kann hier nicht nur sozusagen einen grünen Stempel draufgeben und dann ist das so, sondern ich muss wirklich nachweisen können, wie viel CO2-Reduktion sozusagen in diesen spezifischen Produkten steckt. Und das zweite ganz wichtige Thema ist, ich muss Kundensegmentierung ganz neu denken. Ja, das geht hinzu, dass ich wirklich verstehe, wie die Scope 3 Reduktionsziele meiner Kunden sind. Ja, das kann man natürlich nachlesen in diversen Geschäftsberichten. Das geht aber auch darüber hinaus. Ich muss auch verstehen, welche Kunden haben vielleicht ein inhärentes sozusagen Interesse, nachhaltig zu agieren. Ja, oft sind hier Hidden Champions, die wir in Österreich sehr viele davon haben, zu nennen, die ja über Generationen denken und hier, abgesehen von vielleicht möglichen regulatorischen Bestimmungen, ein tieferes Interesse haben. Und zu guter Letzt, ich muss natürlich auch herausfinden, wer ist bereit dafür zu zahlen, weil wir sehen es, das sind horrende Investitionen, die hier die Industrie auch tätigen muss. Und dann muss ich halt auch verstehen, welche Kunden sind dafür auch bereit zu zahlen.
Sie haben es erwähnt, das sind horrende Investitionen. Wie groß ist, wie relevant ist das Thema Nachhaltigkeit angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und der Marktlage?
Ich glaube, man muss ganz klar sagen, die Industrie aktuell kämpft mit Umsatzrückgängen, kämpft mit Kostensteigerungen aller Art immer noch, kämpft mit hoher Volatilität der Märkte, gestiegenem Wettbewerbsdruck aus diversen Regionen. Klarerweise ist gerade das oberste Credo Umsatz generieren. Umsatz generieren durch Cross-Selling, durch Upselling, durch neue Wachstumsmöglichkeiten etc. Aber das ist eben auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit kann eine Wachstumsmöglichkeit sein und wir haben jetzt leider auch in den letzten Tagen gesehen, dass uns dieses Thema auch als Gesellschaft extrem stark bewegt und beeinträchtigt. Von dem her glaube ich, dass das sicherlich auch nochmal ein Boost für das Thema sein kann.
Es wird nicht weggehen, das Thema sozusagen. Vielen Dank, Herr Schwarz.
Danke.
Das waren die Industriemagazin News für diese Woche. Noch mehr Nachrichten aus und Insights in die Industrie finden Sie in den Magazinen in unserem Shop. Dazu jede Menge Goodies wie Kaffeetassen, T-Shirts oder Pullis im Neugier-Design. Wenn Sie uns auf YouTube sehen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns ein Like dalassen und unseren Kanal abonnieren. Wenn Sie uns auf LinkedIn oder dem Player auf unserer Webseite zusehen und mehr von uns wollen, dann können Sie dies in der Mediathek auf unserer Website unter industriemagazin.at/news-tv tun. Mir bleibt nur, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen produktiven Mittwochnachmittag und bleiben Sie neugierig.